mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten, Brahmaloka, bis hinunter zum niedrigsten Planeten, Patala, nicht zu erlangen ist. Das aus Sinngenuss gewonnene Glück erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst, ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Erläuterung. Alle Menschen versuchen überall durch verschiedene Bestrebungen die größtmögliche Menge an Sinngenuss zu erlangen. Manche treiben eifrig Handel, beschäftigen sich in der Industrie, in wirtschaftlicher Entwicklung, üben politische Vorherrschaft aus. Und einige gehen fruchtbringender Arbeit nach, um im nächsten Leben höhere Planeten zu erreichen und dort glücklich zu werden. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Bewohner des Mondes größere Sinnenfreude genießen können, da es ihnen vergönnt ist, Soma-Rasa zu trinken. Den Pitriloka, ebenfalls ein höherer Planet, erreicht man durch Wohlfahrtsarbeit. Also wir sind auf alle Fälle uns sicher, dass wir heute etwas Prasadam zu essen bekommen. Das ist eine sehr deutliche Message, die das Gemüse uns verkündet, welches geschnitten wird. Also damit es vielleicht einfacher ist, sich zu konzentrieren auf das Thema, Prabhupada hat, möchte ich euch eine kleine Brücke geben, die euch Zugang zu diesen Themen gibt. Srila Prabhupada beschreibt hier in der Erläuterung, was für unterschiedliche Bemühungen unternommen werden, um auf den verschiedenen Stationen im materiellen Universum zur Freude zu kommen. Und er hat jetzt über die verschiedenen Planetensysteme gesprochen. Er hat gesagt, dass auf dem Mond die Menschen Soma-Rasa trinken können, eine unglaublich belebende Flüssigkeit. Er spricht jetzt noch von anderen höheren Planeten. Den Pitriloka, ebenfalls ein höherer Planet, erreicht man durch Wohlfahrtsarbeit. Es ist also möglich, dass jemand, der einen neuen Stift spendet, den Pitriloka erreicht. Es gibt also vielerlei Möglichkeiten, die Sinne zu genießen, entweder in diesem Leben oder in dem Leben nach dem Tod. Einige versuchen den Mond oder andere Planeten mit mechanischen Hilfsmitteln zu erreichen, da sie sehr begierig sind, zu solchen Planeten zu gelangen, ohne gute Werke zu tun. Aber das ist nicht möglich. Durch das Gesetz des Höchsten sind verschiedene Orte für verschiedene Arten von Lebewesen bestimmt, entsprechend den Werken, die sie getan haben. Nur durch gute Werke kann man, wie in den Schriften gesagt wird, Geburt in einer guten Familie, Reichtum, gute Erziehung und einen wohlgestalteten Körper erlangen. Wir sehen auch, dass jemand bereits im jetzigen Leben eine gute Erziehung, Geld oder körperliche Schönheit bekommt. In ähnlicher Weise können wir nur durch gute Werke in unserem nächsten Leben solch wünschenswerte Eigenschaften und Füllen bekommen. Andernfalls wäre es nicht möglich, dass zwei Menschen, die am selben Ort und zur selben Zeit geboren werden, völlig verschiedenen Bedingungen ausgesetzt sind. Dies geschieht in Entsprechung zu ihren früheren Handlungen. Hier erklärt Srila Prabhupada, dass man nicht durch künstliche Mittel zu mehr Glück kommen kann, sondern nur durch gute Tätigkeiten. Und wie er das erläutert ist, dass Menschen, die in einer ähnlichen, sagen wir zum Beispiel in einer gleichen Familie geboren sind, doch ganz und gar unterschiedliche Schicksale in ihrem Leben erleben müssen. All diese materiellen Umstände sind jedoch nicht von Dauer. Auch die Position auf dem höchsten Planeten Brahmaloka und dem niedrigsten Patala sind entsprechend unserem Tun veränderlich. Der philosophisch geneigte Mensch darf sich durch solch wandelbare Position nicht verleiten lassen. Er sollte versuchen, das immerwährende Leben der Glückseligkeit und das Wissen zu erlangen, in welchem er niemals dazu gezwungen ist, wieder in die leidvolle materielle Welt auf diesen oder jenen Planeten zurückzukehren. Leiden und gemischtes Glück sind zwei Erscheinungen des materiellen Lebens, die sowohl auf Brahmaloka als auch auf anderen Lokas auftreten. Sie werden im Leben der Halbgötter wie auch im Leben der Hunde und Schweine erfahren. Die Leiden und das gemischte Glück der Lebewesen sind von unterschiedlichem Grad und verschiedener Qualität. Doch niemand ist von den Leiden Geburt, Tod, Alter und Krankheit frei. In ähnlicher Weise ist jedem ein gewisses Maß an Glück bestimmt. Niemand kann mehr oder weniger von diesen Dingen durch persönliches Streben erlangen. Selbst wenn man sie erlangt, können sie doch wieder verloren gehen. Man sollte daher nicht seine Zeit mit solch belanglosen Dingen verschwenden, sondern nur danach streben, zurück zu Gott zu gehen. Das sollte die Lebensaufgabe eines jeden sein. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaskacharya Satarine Jaya Sri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Als ich das erste Mal diesen Text las, ist in mir ein großer Entschluss verstärkt worden. Der Wunsch, nämlich den Weg des großen Aufbruchs zu geben. Ich las damals eine neue Definition von Intelligenz und philosophischen Interessen. Eine Dimension, die fast kosmische, oder eine Definition, die fast kosmische Dimension annahm. Das heißt hier, dass wirkliche intelligente Menschen sich nicht zufrieden geben mit materiellen Zielen. Es wird spezifiziert, dass materielle Ziele sowohl auf dem höchsten Planeten, Brahmaloka oder Satyaloka genannt, wie auch auf den niedrigsten Planeten zu erreichen sind. Jedes Lebewesen in dieser materiellen Welt bemüht sich immer wieder aufs Neue, verschiedene Ziele zu erreichen, die mit materiellem Glück verbunden sind, und bemüht sich immer wieder aufs Neue, alles zu tun, was in seiner Kraft steht, um Leiden aus dem Wege zu gehen, die dieses angestrebte Ziel des Glückes beeinträchtigen könnten. dass eine Bemühung, die wir auf den höheren Planeten sehen, und auch eine Bemühung, die auf den niederen Planeten zu finden sind. In diesem einen Aspekt sind sich also alle Lebewesen gleich, ob sie große Möglichkeiten haben zum materiellen Sinngenuss oder nur kleine Möglichkeiten zum materiellen Sinngenuss. Nun, ein Mensch mit wirklich philosophischen Neigungen, so hören wir hier, gibt sich nicht zufrieden mit diesem Ziel, sondern er möchte die spirituelle Welt erlangen, den Ort, der voller Ewigkeit und Glückseligkeit ist. Unsere Brahma Sanghita, aus der wir heute hören werden, beschreibt uns dieses transzendentale Ziel, die spirituelle Welt. Die Brahma Sanghita ist, wie wir gestern schon vernahmen, sehr explizit, das heißt, er drückt das sehr genau aus, was in der spirituellen Welt ist. Und wir werden, wenn wir jetzt hiervon hören werden, immer wieder aufs Neue im tiefsten Inneren überrascht werden. Ich möchte meine Zuhörenden bitten, mit großer Aufmerksamkeit diese Dinge zu hören, da ich diesmal gerne auch die etwas komplizierteren Themen erklären werde. Wir müssen allerdings, glaube ich, noch etwas tun, um alle Ablenkungsfaktoren aus dem Wege zu räumen. Und so möchte ich vielleicht der Technik vorschlagen, einen tollen Lautsprecher dort draußen zu installieren, sodass unsere Gemüseschneider A. die Freude haben, das Seminar zu hören und B. dass der Sound sich mit den natürlichen Klängen in der Natur mischt und nicht mit den Bemühungen, auch die Aufmerksamkeit am frühen Morgen auf ein philosophisches Thema zu bringen. Wenn das möglich ist, dann würde ich die Technik als vollkommen betrachten. Hare Krishna. So, jetzt muss ich, Shishikana, nimmst du dieses Werk bitte aufgeschlagen an dich? Ich mache es sein, dass ich sie noch konsultieren muss, aber ich kenne den Text sehr gut und kann den so erinnern. Nun, nachdem wir heute Morgen gehört haben, dass ein wirklich... Wollt ihr jetzt schon rausgehen? Oh. Ihr seid dekoriert mit der guten Eigenschaft der Rücksichtnahme. Das ist ja unglaublich. Das ist das erste Mal, dass ein feiner Hinweis so direkte Ergebnisse erzielt. Wir kommen in neue Zeiten hinein. Aber bitte stell mich jetzt nicht bis zur Unerträglichkeit laut hier im Zelt. Gut, nachdem wir also heute Morgen gehört haben, dass ein wirklich intelligenter Mensch sich nach seiner spirituellen Heimat sehnt, dem Königreich Gottes, müssen wir jetzt genaue Informationen bekommen, um dieses Königreich Gottes in unserem Leben qualifiziert anstreben zu können. Und dazu soll uns der jetzt folgende Abschnitt in der Brahma Sanghita helfen. Wir haben gestern den einleitenden Vers gehört, in dem eine Definition von der Persönlichkeit Gottes gegeben wurde. Es wurde gesagt, dass er einen ganz und gar glückseligen Körper hat und dass in ihm alles ruht, was geschieht. Nichts, aber auch nichts ist getrennt von Krishna. Nun wird uns zunächst einmal die spirituelle Welt genau dargestellt, denn die spirituelle Welt ruht in Krishna. Und als nächstes dann, in dem nächsten Abschnitt, das werden wir morgen dann durchnehmen, wird uns die materielle Welt erklärt. Der erste Text, der die spirituelle Welt erklärt, heißt Sahasra Patram Kamalam Gokulakyam Mahatpadam Tat Kanikaram Tat Dhamam Tat Anantam Sa Sambhavam. Der spirituelle Ort, in dem die transzendentalen Spiele Krishna stattfinden, wird in diesem Vers dargestellt. Jetzt geht's los. Der überaus vortreffliche Ort Krishnas hat tausende von Blütenblättern und eine Blütenkrone, die einem Lotus gleicht, der aus einem Teil seines unbegrenzten Aspekts hervorgewachsen ist und dessen Blattwindungen das eigentliche Reich Krishnas sind. Hier können wir uns also die spirituelle Welt vorstellen als eine überdimensionale, gewaltig große Lotusblume. In der Mitte, das heißt in der Blütenkrone oder dem Blütenkranz, befindet sich Krishna zusammen mit seiner ewigen Gefährtin Srimati Radharani. In den klassischen Darstellungen werden die beiden dargestellt, wie sie auf einem goldenen Thron sitzen, der einen Schirm hat. Sie sind umgeben von ihren liebsten Devotees, die mit verschiedenen Musikinstrumenten in ihrer Lobpreisung beschäftigt sind. Andere Devotees, andere sind meistens die Gopis, haben Teller, in denen sie Süßigkeiten und andere wunderbaren Dinge anbieten. Und das göttliche Paar sitzt dort und Krishna ist damit beschäftigt, seine Devotees anzuschauen mit Blicken, die aus den Augen, aus den Seiten der Augen kommen. Wenn man sich das so vorstellen kann, schaut sie so mit Blicken an. Und wohin auch Krishna seinen Blick wirft, werden die Devotees mit großer transzendentalen Glückseligkeit erfüllt. Dieser Blick ist nämlich sehr machtvoll. Selbst in der Schöpfung der materiellen Welt ist dieser Blick unglaublich machtvoll. Nun, Krishna beschäftigt sich in diesem transzendentalen Königreich Gottes mit transzendentalen und wunderschönen Aktivitäten, von denen wir einige noch hören werden. Wir hören jetzt jedoch noch ein bisschen mehr über diese transzendentale, über das Königreich Gottes, was man sich vorstellen kann wie eine große Blume, eine Lotusblume. Text 3 sagt, die Blütenkrone jenes transzendentalen Lotus ist das Reich, in dem Krishna weilt. Sie ist von sechseckiger Form und das Reich des innewohnenden, beherrschten und beherrschenden Aspektes des Absoluten. So, an dieser Stelle wird es jetzt sehr philosophisch und ich möchte nochmal Purushottama bitten, wir brauchen jetzt die Tafel, denn ich werde euch meilenweit abhängen, wenn wir nicht eine schematische Darstellung haben.
Genau. Du irrst dich nicht. Das ist, was wir brauchen, was du da siehst.
Bitte stell das in die Mitte. Ich möchte euch jetzt mit einem der größten Geheimnisse unserer Tradition in Kontakt bringen. Nämlich dem sogenannten Yantra. Ein Yantra ist eine schematische Darstellung, durch die eine spirituelle Wirklichkeit dargestellt wird. In der vorangegangenen Zeit war es so, dass Devotees ein solches Yantra nahmen und zusammen mit einem es aufstellten, und dann ein gewisses Mantra chanteten. Wenn sie dann mit ihren Augen auf das Yantra schauten, wurden sie durch das Yantra, was einen bestimmten Eindruck im Herzen schuf, nicht ein bestimmtes Bild, und das Mantra in eine spirituelle Wirklichkeit hineinbefördert. Yantra heißt auch Maschine. Es bringt uns irgendwo hin, wie ein Auto oder so. So, das spirituelle Königreich hat also eine sechseckige Form und ist das Reich des innenwohnenden, beherrschten und beherrschenden Aspektes des Absoluten. Ich möchte euch das erklären, was das bedeutet. Muss mich aber hier erstmal losbinden. Hier haben wir also die Lotusblume, wir haben es mit diesen Lotusblättern dargestellt, und innen drin das Innere der Lotusblume, in dem sich Radha und Krishna aufhalten. Ja? Geht weiter. Radha ist der beherrschte Aspekt des Absoluten und Krishna der beherrschende. Gleich einem Diamanten steht die zentrale, stützende Gestalt des selbststrahlenden Krishnas als transzendentaler Ursprung aller Kräfte. Der heilige Name, der aus 18 transzendentalen Silben besteht, manifestiert sich in sechseckiger Form mit sechsfacher Unterteilung. Wie das zu verstehen ist, ist ein großes Geheimnis. Es gibt ein Mantra, das Mantra, in das die zweimal Geborenen oder zweimal Eingeweihten eingeweiht sind. Dieses Mantra heißt Kling Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Swaha. Dieses Mantra bildet diese transzendentale Wirklichkeit. Ihr habt bestimmt alle schon mal gehört, dass der heilige Name identisch ist mit Krishna. Ja?
Ja.
Wenn wir Krishna chanten, Krishna ist Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, gegenwärtig. In der materiellen Welt ist Klang etwas sehr Abstraktes. Worte sind Schall und Rauch, sagt man sehr oft. In der spirituellen Welt jedoch ist es so, dass der Klang identisch ist mit der Wirklichkeit. Wenn man da Krishna sagt, oder auch wer Krishna sagt, diese spirituelle Klangschwingung, hat Krishna, hat Gott. So, dieses Mantra bildet die gesamte spirituelle Wirklichkeit. Und jemand, der dieses Mantra chanten kann, wird die spirituelle Welt nicht nur erreichen, sondern er wird durch das saubere Chanten dieses Mantras in der spirituellen Welt sein. Diejenigen von euch, die das Seminar Reise in die spirituelle Welt gehört haben, wissen, dass der Reisende Gokumar nämlich dieses Mantra gechantet hatte. Ich hatte in dem Seminar gedacht, ich würde dieses Mantra einmal laut sagen. Ich habe es nicht getan wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Eben war es gerade laut gesagt worden. Dieses Mantra ist sehr heilig. Und wieso es die spirituelle Wirklichkeit darstellt, möchte ich euch im Folgenden erklären. Wir müssen dazu die einzelnen Worte dieses Mantras studieren. Das Mantra Klim repräsentiert Radha und Krishna. Haribol. In dem Mantra Klim, man nennt es auch ein Bija-Mantra, das heißt ein Samenmantra, ist Radha und Krishna auf transzendentale Art und Weise gegenwärtig. Lasst uns einmal kurz das heilige, diese heilige Silbe auf, also chanten. Kling. Richtig, jetzt habt ihr es gesagt. Das nächste Mantra ist Krishnaya. Und Krishnaya bezieht sich auf eine bestimmte Form Krishnas, das Selbst Krishnas. Also Krishna ist schon in diesem Samenmantra drin, Kling, und auch Radharani. In dem, es wird jetzt aus dem Samen heraus Krishna manifestiert sich da noch mehr. Deswegen Krishnaya, das eigentliche Selbst Krishnas. Govindaya bezieht sich auf den Aspekt Krishnas, der in transzendentalen Spielen beschäftigt ist. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur erklärt, Govindaya ist die wahre Natur von Krishnas transzendentaler spielerischer seines spielerischen Wesens. Also wohl. Mit Krishna beschäftigt sich als Govinda in transzendentalen Spielen. Im Königreich Gottes steht Krishna nicht einfach nur da als die Ursache von allen Ursachen, sondern er ist Govinda. Er beschäftigt sich in transzendentalen Spielen. Die transzendentale Welt ist nicht ein passiver Zustand, sondern ein Ort, wo sich Krishna im liebevollen Austausch mit seinen Devotees beschäftigt. Zum Beispiel stiehlt er die Butter von den Gopis. Oder er beschäftigt sich im Rasa-Lila-Tanz, nicht? Er trifft sich abends oder nachts über und beschäftigt sich dort im transzendentalen Kreistanz. Dann ist der nächste, das nächste Wort Gopijana. Gopijana heißt, der Gopi sind die Gopis und die Gopijanas sind auch noch die Kuhhirten und Kuhhirtinnen. Ein wichtiger Aspekt der spirituellen Natur ist es, dass Krishna sich mit im Austausch mit seinen Devotees, den Gopijanas, beschäftigt. Das sind die Gefährten. Und dann geht es weiter, Vallabhaya. Vallabha heißt so viel wie Hingabe, es ist die Selbsthingabe zu Krishna in den Fußstapfen der Gopis. Also die spirituelle Welt ist gekennzeichnet von Hingabe zu Krishna, die in den Fußstapfen der engsten Gefährten von Krishna folgen. Und so gehe ich mal schnell da durch, werden also die verschiedenen Worte dieses Mantras erklärt. Sie geben alle ein ganz bestimmtes spirituelle Persönlichkeiten der spirituellen Welt wieder und auch wichtige Aspekte der Hingabe zu Krishna. Nämlich zum Beispiel Swaha. Swaha heißt das tiefste Wissen von der Seele, also dass man sich erkennt als ein spiritueller Diener Krishnas. Und Ha, die Silbe Ha bringt die ewige Beziehung, die man hat zu Krishna, zum Vorschein. Mir ist klar, dass das, was ich jetzt gesagt habe, zwei Arten von Menschen begeistern kann. Diejenigen, die sich ein bisschen mit diesen Themen befassen und diejenigen, die sehr der Spekulation zugetan sind. Die, die in der Mitte sind, fühlen sich ein bisschen unorientiert. Es ist ein schwieriges Thema. Ich möchte deswegen dieses Thema gerne auf etwas herunter, zu etwas bringen, was gut verstanden werden kann. Die spirituelle Welt, und darum geht es in dieser Darstellung, ist ein Ort, der ganz und gar spirituell ist, und man kann ihn erreichen durch das Chanten eines Mantras, des Gopal-Mantras, das war dieser Mantra, den ich eben laut gesagt habe einmal, unter dieser Gopal-Mantra gibt ganz bestimmte wichtige Aspekte des beurteilten Welt wieder. Diejenigen von uns, die diesen Mantra erhalten haben in der zweiten Einweihung, tun gut daran, das ein bisschen genauer zu studieren, sodass ihr Mantra Chanten von einem tiefen Verständnis erfüllt werden. Gut. Dieser erste Teil meiner Vorlesung ist wirklich ein bisschen schwierig, deswegen mache ich mal schnell weiter. Die Blütenkrone jenes ewigen Reiches, Gokula, ist das hexagonale Reich Krishnas. Was heißt hexagonal? Sechsseitig. Seine Blütenblätter sind die Reiche der Gopis. Gut, nachdem wir also den Mantra verstanden haben, der, sagen wir mal, die Blütenkrone darstellt, hören wir jetzt von den Reichen der Gopis, die um Radha und Krishna liegen. Die Blütenblätter sind die Reiche der Gopis, die Teile und Teilchen Krishnas sind, die ihm überaus liebevoll hingegeben und ihm an Essenz ähnlich sind. Die Blütenblätter erstrahlen wunderschön, gleich vielerlei Wänden. Die ausgebreiteten Blätter jenes Lotus sind das gartenähnliche Dharma, das heißt das spirituelle Reich Sri Radhikas, der von Krishna am meisten geliebten. Also wir hören, dass es um das Innere dann diese Reiche der Gopis gibt und auch das Reich von Srimati Radharani. Wir haben noch zwei Texte. Könnt ihr noch? Nein. Aber bitte versucht es. Es wird euch von ewigem Nutzen sein. Jetzt wird das geheimnisvolle Reich beschrieben, was diesen Lotus umgibt. Dieses Reich heißt Svetadvip und in unserem Yantra ist es dort als ein Viereck dargestellt. Jedenfalls haben wir uns bemüht, es so darzustellen. Es gibt einen geheimnisvollen quadratischen Ort namens Svetadvip, der die Außenbereiche Gokulas umgibt. Svetadvip ist auf allen Seiten in vier Teile untergliedert. Das Reich Vasudevas, jetzt kommen die Erweiterungen Krishnas, die diese vier Reiche in diesen vier Reichen sind. Das Reich Vasudevas, das Sankarshanas, das Pradyumnas und das Anirudhas befinden sich jeweils in einem dieser vier Teile. Nun dann wird beschrieben, wie sich in diesem Bereich Hare Krishna. Ich freue mich so über euch, weil ihr wirklich euch so bemüht, da mitzukommen. Meint ihr, das haben wir uns hier eingebrockt in dieser Vorlesungsserie. Es ist nur der erste Teil und der zweite, der ein bisschen schwierig ist. Aber wir müssen durch diese Übung hindurchgehen. Es ist gut für uns. Nachdem wir also das Königreich Gottes hier schematisch dargestellt haben, hören wir, dass es ein Reich gibt, was darum ist, nämlich das Reich Svetadvip. Und in diesem Reich sind also verschiedene Bezirke, könnte man fast sagen, wo verschiedene Teile Gottes, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna und Anirudha, gegenwärtig sind. Was wichtig gesagt ist, ist, dass dieses Yantra beschützt wird von sogenannten drei Zaks. Das sind also machtvolle Energien, die dafür sorgen, dass jemand, der mit Gewalt in das Königreich Gottes hineinkommen will, entweder die Yogis oder die intellektuellen Spekulanten abgewehrt werden von diesem Dreisatz, sodass man dort nicht Einlass finden kann. In diesen Bereichen existieren auch die verschiedenen Avatars von Krishna, die erscheinen in dieser Welt, um dafür zu sorgen, dass in der materiellen Welt, dem Ort des Vergessens, Krishna-Bewusstsein möglich ist. In dem einem vorangegangenen Zeitalter, dem Satya-Yuga, ist aus diesem Königreich Gottes, Hare Krishna, ein weißer Avatar heruntergekommen, der auf diesem Planeten das Darbringen von Opfer propagiert hat. Die Konzentration in tiefer Meditation propagiert hat. Aus diesem Bereich ist im Treta-Yuga, im zweiten Zeitalter, wenn wir so wollen, eine andere Inkarnation oder ein anderer Avatar heruntergekommen, der auch hier residiert. Im Dwapara-Yuga ist aus diesem Bereich dann Syama gekommen, Krishna, der in diese Welt gekommen ist, um ebenfalls das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten, indem er die religiösen Prinzipien hat aufleben lassen und die religiösen Prinzipien besänftigt hat. Im vierten Zeitalter ist aus diesem Bereich Lord Chaitanya gekommen, der das Yuga-Dharma, das heißt das Singen des heiligen Namens, verkündet hat, durch das man in die spirituelle Welt zurückkehren kann. Nicht? Das ist die transzendentale Geografie sozusagen, die in diesem Yantra dargestellt ist. Brahma, der Weltenschöpfer, von dem wir und der Autor der Brahma Sangita ist, hat über dieses Mantra, das Gopa-Mantra, meditiert, indem er gleichzeitig vor sich das Yantra aufgebaut hat, diese schematische Darstellung. Und so ist ihm schließlich, und wir werden davon noch hören, Krishna erschien, der ihm dann mit seiner transzendentalen Flöte erleuchtet hat. Brahma hörte in seiner Meditation plötzlich Lord Krishna, wie er auf der Flöte spielte, die Schwingung der transzendentalen Flöte ging zunächst in seine Ohren hinein und dann in sein ganzes Bewusstsein. Und dann sprach er, was er gehört hatte durch die Flöte, diese erleuchtenden spirituellen Klänge, wieder aus in Form eines zweiten Mantras, des Karma Gayatri Mantras. Über diesen Mantra werde ich auch sprechen, aber keine Angst, es wird nicht so kompliziert werden wie dieses hier. So, was können wir als Devotis, die das Krishna-Bewusstsein praktizieren möchten, hieraus lernen? Was wir hieraus lernen können, ist, dass Krishna in der spirituellen Welt existiert, zusammen mit seinen transzendentalen Spielen, dass Krishna dort existiert, umgeben von seinen Devotis, den Gopis und den Kuhhirtenjungen. Wir können lernen, dass Krishna dort verehrt wird, in ungetrübter Liebe von den Gopis und den Gopas. Wir können lernen, dass wir eigentlich in unserer tiefsten Essenz ein Bewohner dieser spirituellen Welt sind, und wir können lernen daraus, dass liebevoller Dienst zu Krishna unsere ewige Beziehung zu Krishna zum Vorschein bringt. Diese transzendentalen Inhalte werden in diesem Gopal-Mantra verkündet. diesem Gopa-Mantra, welches die spirituelle Welt oder welches identisch ist mit der spirituellen Welt. Mantras haben eine ganz wichtige, wie soll ich mich ausdrücken, Funktion im spirituellen Leben. Wir hier sind im Augenblick in einer kleinen Wolke, die die spirituelle Welt bedeckt hat, einer Wolke des Vergessens, wo wir unseren Traum des materiellen Daseins erleben. Wir befinden uns in was in der Brahma Samhita als die Avidya Shakti des Herrn beschrieben wird. Der Energie, die für die Unwissenheit, die die Lebewesen bedeckt, verantwortlich ist. Und diese Unwissenheit, die uns alle bedeckt, kann gelöst werden durch die Kraft des heiligen Mantras. Prabhupada zitiert, und das ist eigentlich Rupa Goswami, aber Rupa Goswami zitiert in seinem Werke, dem Nektar der Hingabe, ein Text aus der Garuda Purana. In diesem Text wird wunderschön erklärt, wie ein Mensch in der materiellen Welt von der Schlange der Unwissenheit gebissen worden ist und in einem Koma da liegt, einem Koma des Vergessens. Nun, genauso wie ein Mensch, der von einer Schlange gebissen worden ist, durch einen Experten Mantra-Chanten wieder zum Bewusstsein erwacht werden kann, so können auch die bedingte Seele, die in Unwissenheit ist, durch das Chanten der heiligen Namen erweckt werden, Gadadha. Man muss allerdings aufmerksam sein, wenn man chantet. Wie sich das darstellt, ist möchte ich euch gerne mit einem Beispiel eben erzählen, wie das gemacht wird. Ich habe einmal gehört, dass es in Mayapur noch einen solchen Experten-Mantra-Chanter gibt. Es sind schon Devotees vom Mayapur-Projekt zu ihm getragen worden, gleich nachdem sie von der Kobra gebissen wurden. Und er hat dann angefangen, Mantren zu chanten. Was dann passiert ist, dass das Gift sich sammelt und einen rückwärtigen Lauf nimmt. Es hat sich verbreitet im ganzen Körper, aber durch das Mantra-Chanten zieht es sich wieder zusammen und kommt dann aus der Wunde heraus, indem so eine es wird dann so wahrgenommen, das Blut, was völlig mit diesem Gift durchdrungen ist, daraus rinnt. Und nach einer gewissen Zeit kommt der Blutfluss dann zum Ende. Man verliert nicht viel Blut, ebenso viel wie es braucht, um das Gift, was ganz konzentriert ist, rauszubringen aus dem Körper. Das passiert durch die Mantra-Chant, durch das Chant von Mantras. Die tun auch noch ein paar Kräuter anwenden heutzutage, um diesen Vorgang zu unterstützen. Es ist die beste Heilung für eine an und für sich fast unheilbare Situation. Wenn sich das Gift nämlich einmal im Körper verbreitet hat von einer Kobra, dann muss man normalerweise sterben. So, bei uns in unserem Fall hat sich das Gift des Vergessens, der Avidya, ganz und gar verbreitet in unserem Dasein. Aus dieser Avidya, ich möchte euch darstellen, wie verbreitet dieses Gift der Unwissenheit ist, hat sich Asmita entwickelt, nämlich das falsche Ego. Und daraus haben sich Anhaftungen, Raga entwickelt und daraus dann Dvesha, starke Abneigungen gegenüber bestimmten Dingen. Und so sind wir von der Gesamtsumme der Vergiftung, nämlich Abhinivesha, heimgesucht worden, dem totalen Versunkensein ins materielle Dasein. Jede einzelne bedingte Seele ist von diesem Gift der Unwissenheit, welches sich weiter im falschen Ego manifestiert, dass wir denken, ich bin der Körper, sich weiter manifestiert in tiefer wurzelnden Anhaftungen an materielle Objekte und auch materielle Denkweisen. Wir haben echt ein Problem, dass wir starke Abneigungen empfinden gegenüber den Dingen und dass wir sehr versunken sind im materiellen Dasein. Wir sind im Koma. Das heilige Mantra kann ganz gleich, welches Mantra wir chanten. Wir sollten wissen, dass das Mantra eine spirituelle Wirklichkeit wiedergibt. Und nicht nur wiedergibt, sondern mit einer spirituellen Wirklichkeit, sagen wir mal, identisch ist. Sodass durch das den Kontakt mit einem Mantra tatsächlich ein Transformationsprozess geschehen kann. Das schwarze Gift der Unwissenheit kann so unseren physischen Körper langsam verlassen, sodass unsere spirituelle Seele, sodass wir, die spirituelle Seele, die gleichen Eigenschaften hat wie Gott, aus diesem Umwandlungsvorgang oder ja, hervorgeht als ein Reisender in die spirituelle Welt. Hare Krishna, damit bin ich an ein Ende gekommen. Wie ihr merkt, bin ich, wenn immer Sachinanda Swami lauter wird, heißt es, dass er unglaublich ringt, um ein Thema darzustellen. War es einigermaßen verständlich? Weil er versucht mich zu ermutigen. Wir nehmen eine heilige Schrift durch, die uns vieles Wichtiges zu sagen hat. Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen hierzu? Sibylla. Ja. In Srimad Bhagavatam heißt es, dass die materielle Welt ein Viertel der spirituellen Welt ausmacht. Wenn jedoch die spirituelle Welt unbegrenzt ist, dann ist das unlogisch, weil dann auch dieses Viertel unbegrenzt wäre. Nicht? Es ist so, dass diese Darstellung, ein Viertel von der, man kann kein Viertel von der, sagen wir mal so, es ist nur eine Darstellung, um zu zeigen, dass die materielle Welt, sagen wir mal, ein Teil der spirituellen Welt ausmacht und nicht den überwiegenden Teil. So habe ich das mal gehört. Es ist nicht genau ein rechnerisches, sondern eine bildhafte Beschreibung. Denn man könnte ja dann so gehen, gut, ich könnte theoretisch die materielle Welt ausmessen und dann nehme ich das mal 3 oder mal 4. Mal 4? Also ich habe mal 4. Wer ist hier ein Mathelehrer? Mal 3. Wer eben? Denke ich auch. Mal 3. Gadana. Hier gut, 2 Physiker oder so. Dann messe ich das also aus, die materielle Welt, und dann mal 3 multipliziert mit 3 und dann habe ich die spirituelle Welt. Na, so ist es nicht. Wirklich mal 3 oder 4? Also ich bin kein Mathematiker, wenn ihr müsst das rauskriegen. So geht das aber nicht. Das Urteil der Welt ist unbegrenzt. Wir haben eben vom Gayatri Mantra gehört, als die Gesamtsumme der spirituellen Vielfalt. Was ist der Hare Krishna Mahamantra und was ist in ihm drin? Nun, der Hare Krishna Mahamantra wird oft als der Mahamantra bezeichnet, denn in ihm sind nur Radha und Krishna gegenwärtig. Allerdings ist in Srimati Radharani und in Krishna die Gesamtvielfalt gegenwärtig. Es ist alles da. Allerdings ist es mit dem Zehnten so, dass das Chanten des Heiligen Namens eine Kunst ist, in das man tiefer und tiefer eindringen muss, um tatsächlich alles in diesem Mantra zu entdecken. Wir haben oft gesagt, Prabhupada hat es oft so erklärt, Krishna, Hari ist die Energie Gottes, die alles manifestiert, die materielle wie auch die spirituelle Welt. Krishna ist der Ursprung der Energie und Rama ist die Freudenkraft. Alles ist in diesem Mantra bereits enthalten, im Hare Krishna Mantra. Es ist allerdings eine Kunst, dieses Mantra richtig zu chanten. Wer das ein wenig erlernen möchte, der sei hier in einem dezenten Werbeblock auf den Tisch der Veda-Akademie hingewiesen. Da gibt es ein Buch, das heißt der Nektar-Ozean des Heiligen Namens. Da ist das Chanten ein bisschen mehr erklärt worden. Das Chanten des Hare Krishna Maha-Mantras hat also alles in sich drin. Wir müssen es nur nach und nach so kultivieren, dass sich auch der Heilige Name richtig offenbart. Am Anfang, wenn ein Devoti den Heiligen Namen chantet, ist der Heilige Name wie eine Blüte in Knospenform. Wenn der Devoti diesen Mantra dann richtig chantet, entfaltet sich aus der Knospe langsam die volle Blume des Heiligen Namens. Das heißt, Krishna wird offenbart, seine Form wird offenbart, seine Eigenschaften, sein transzendentales Spiel und schließlich auch das Dham, das Königreich Gottes, was auch in diesem Mantra offenbart wird. Alles ist also drin in dem Hare Krishna Mantra. Krishnas Form, Krishnas Eigenschaften, sein Spiel und sein Reich. Genau wie das waren die Dinge, die auch hier offenbart werden durch dieses Mantra. In diesem Zeitalter des Kali ist es so, dass der Hauptvorgang nicht darin besteht, sich zum Beispiel ein Yantra aufzubauen, ein Diagramm der spirituellen Wirklichkeit und dann mit diesem Mantra darüber zu chanten und dann durch diesen Weg dann plötzlich in der spirituellen Welt anzukommen, sondern man chantet den Hare Krishna Maha Mantra mit richtig. Was heißt nun richtig? Ich möchte zur Richtigkeit eigentlich nur einen Punkt sagen. Etwas, auf das mich heute ein Devotee hingewiesen hat, der plötzlich unachtsam wurde in der Vorlesung und anfing mit Lektüre zu lesen. Es ist wichtig, Aufmerksamkeit dorthin zu bringen. Nun, damit man aufmerksam sein kann für das Chanten des Heiligen Namens, ist ganz wichtig, dass der Geist rein ist. Kennt ihr das? Wenn ihr chantet und mit eurem Geist, mit in eurem Leben so viele komplizierte Dinge gemacht habt und denkt, dann kommt einem das immer dazwischen. Und man meditiert nicht über die heiligen Namen Gottes, sondern über die komplizierten Dinge im Geist. Mietabzahlungen, Tapetenfarben. Pizzas. Weiter. Deswegen muss man, wenn man aufmerksam sein will, ein sehr reines Leben führen. Tapeten sind nicht unrein und Pizzas ebenfalls nicht. Aber ich habe bewusst so kompliziert, ich hätte eigentlich sagen sollen, Streit mit anderen, das kommt einem unglaublich hoch beim Chanten. Starke, lustvolle Begierden, starke materielle Anhaftung, diese Dinge, nicht, die einfach unser Geist benebeln. Aber ganz gleich, was da ist im Geist, wenn wir aufmerksam sind, können diese Dinge auch weggehen. Eben, wie wir das in dem Beispiel erklärt hatten von dem Mantra-Chanter, wodurch das Chanten des Mantras plötzlich das Gift weggeht. Mhm. Ja, dich habe ich zuerst gesehen. Nein. Ja. Ja. Wann habe ich aus der Seitenansicht? Ja. Ich bin jetzt zunächst einmal dabei, zu versuchen, tief durch die Schicht meiner Unwissenheit einzudringen in die, oder meines Nichtverständnisses, wollte ich sagen, in die Frage. Ich kann es vielleicht positiv beantworten, indem ich sage, was das ist. Was es nicht ist, weiß ich jetzt, es viele Sachen nicht. Das wird, was es ist, ist die spirituelle Manifestation. Der große Lotus der spirituellen Welt, in der es einen inneren Teil gibt, wie auch bei dieser Blume. Es ist zwar keine Lotusblume, aber schon ein guter Versuch. Da gibt es einen Blütenkranz, ein Inneres. Und dieses Innere wird von Radha und Krishna bewohnt, die dort im sogenannten Yoga-Peat, sagt man auch, in dem Zentrum existieren. Wenn ihr nach Vrindavan geht, werdet ihr auch in Vrindavan auf der Landkarte Vrindavans einen Ort finden, der heißt Yoga-Peat. Dort treffen sich Radha und Krishna. Es ist ein Ort, der wird umspült von der Yamuna, von der heiligen, dem heiligen Yamuna-Fluss. Und da sitzen dann, treffen sich Radha und Krishna jetzt und sitzen dann auf dem Thron. Das ist die Mitte. Das wird total nice beschrieben. Wenn Krishna hält sich dort auf, es ist ein diamantener Palast sozusagen, in dem er ist, ein Treffplatz. Und dann kommt Srimati Radharani und die Ausstrahlung von Krishna, die bläulich ist, und die Ausstrahlung von Radharani, die golden ist, vermischen sich dann und bilden eine grüne Atmosphäre, eine wunderschöne Ausstrahlung, die dort ist, voller Glückseligkeit. Ja, darum herum sind dann die Wohnorte der Gopis und die anderen transzendentalen Bereiche. Und dann kommt außen vor Svetadvip, der oder Navadvip, identisch miteinander, wo sich Lord Chaitanya aufhält. Und dann sind da diese verschiedenen anderen Reiche drin von diesen Erweiterungen Krishnas. Ich glaube, was uns diese Sache unter dem Strich unseres nach Verständnis ringenden Geistes mitteilen kann, ist, dass die spirituelle Welt sehr vielfältig ist. Hare Krishna. Ich hatte jetzt noch Theo gesehen. Wenn man das Mantra chantet, nun, das Mantra sollte man in einer Sampradaya erhalten, das heißt von einem spirituellen Meister, der seinen Schülern die Bedeutsamkeit dieses Mantras nach und nach erklärt. Ein Mantra, was ohne das richtige Verständnis gechantet wird, welches einem vermittelt wird von einem spirituellen Meister, hat in dem Sinne nicht die volle Wirkung. Überhaupt spirituelle Übungen haben dann entfalten dann die volle Wirkung, wenn zwei Dinge da sind. Die Führung durch einen spirituellen Meister, der uns hilft, diese Dinge richtig zu verstehen. Wie zum Beispiel Srila Prabhupada, oder wie Srila Prabhupada, der, sagen wir mal, zum ersten Mal dieses ganze vedische Wissen in den Westen brachte, sodass Menschen wie du und ich angefangen haben, das zu praktizieren. Nicht? Und das Zweite, was wichtig ist, ist die eigene Bemühung. Man kann die fantastischen Mantras haben, wie den Hare Krishna Mahamantra, wenn man sich aber nicht selber bemüht, wird dieses Mantra nicht im vollen Maße wirksam werden. Das Beispiel, was gegeben wurde von Srila Prabhupada einmal, ist, dass das Mantra wie ein Funken ist, der in der Lage ist, unser spirituelles Leben zu entfachen. Wenn wir jedoch dieses Mantra chanten und wir sind feucht, das klingt so wie in unserer Vergangenheit, die wir vielleicht mit einem etwas humorvollen Lächeln vergessen. Nicht? Wenn wir feucht sind oder nass, dann können wir nicht den vollen Nutzen aus diesem Mantra ziehen. Das ist genauso wie jemand, der... Ich werde jetzt so bequem. Es ist genauso wie, wenn du Stroh hast, kann das Stroh entfacht werden von einer Flamme, wenn jedoch diese Flamme nicht, wenn das Stroh feucht ist, dann wird diese Flamme nicht zünden können. So wie wird man trocken sozusagen? Man sollte kein Fleisch zu sich nehmen, keine Eier und das will ich hier gar nicht alles sagen, das tut ihr so und so schon. Man sollte keine Berauschungsmittel zu sich nehmen. Da ist mir etwas unglaublich Liebenswürdiges eingefallen. Ich war zu Gast bei zwei sehr liebenswerten Devotees. Die hatten einen unglaublichen Hanfurwald gepflanzt auf ihrer tollen Dachterrasse. Und ich war also total, es war wirklich wie in Indien, nicht? Die sehen ja auch unglaublich ästhetisch aus, diese Pflanzen. Aber als ich dann, und ich fragte mit einer gewissen, sagen wir mal, gewissen Neugierde, was ist mit diesen Pflanzen? Nein, keine Sorge, wurde ich informiert. Das sind Pflanzen aus der Vergangenheit. Und mir wurde da so bewusst, was diese Devotees für ein Opfer gebracht haben. Das ist wirkliche Entsagung. Das blüht und sprießt darum, dass man sich nur wundert, als wäre es so die letzte Versuchung. Ich hörte, das war das erste Mal, wo die aufgegangen waren, nämlich wo die sich entschlossen hatten, nach diesem Prinzip zu leben. Keine Berauschung. Also ich war voll Ergriffenheit fast stumm geworden. Nicht? Also unglaublich. Also keine Berauschung. Was machen wir noch? Kein Glücksspiel und dann das wahrscheinlich am schwierigsten auszuübende Prinzip, keine unzulässige Sexualität. Das hilft einem, diese Prinzipien trocken zu werden oder, um es ein bisschen besser auszudrücken, empfänglich zu werden, sodass das Mantra in uns diese spirituelle Vielfalt, dass es sich entfalten kann. Hare Krishna. Ich sehe jetzt, das ist ja wirklich wunderbar, wie viel, also, aber ich möchte Radhisyam bitten und dann habe ich dich gesehen und dann werde ich zu einem Ende kommen müssen. Ja, Radhisyam, Prabhu.
Ich hätte nur eine kurze Anmerkung, ja? Ein Tier zu der materiellen Welt.
Gut.
Auch noch eine Frage, warum die genau mit diesem Ja da zusammen, dass nämlich die materielle Welt aus Sankarschaft manifestiert wird und aus den anderen drei auch immer spirituelle Energien herausfließt. Das ist dann wie ein Dorfbrunnen mit vier Wasserhallen, die einfach immer fließen. Aus einem fließt die materielle Energie und das fließt einfach immer. Also ist ein Viertel, aber der Viertel ist unendlich, weil das Wasser immer fließt, so wie die Energie einfach immer fließt.
Aha.
Das ist ein Viertel.
Ja.
Aber der Viertel ist unbestimmbar, er ist unendlich.
Ja.
Das sind genau die drei Seiten, die ein.
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte das für die kassettenhörende Nachwelt wiederholen. Zur Frage ein Viertel, drei Viertel. Diese Persönlichkeiten, diese Erweiterung Krishnas, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha und Pradyumna, sind Aspekte Gottes, aus denen ständig die Energie fließt. Sankarshan ist der Aspekt Gottes, aus dem sich auch dieses ein Viertel, das heißt die materielle Welt, heraus manifestiert. Ich fand das Beispiel auch sehr schön, dass man bildhaft denken kann, wie ein Brunnen, wo es so vier Röhren vielleicht gibt oder so Überflüsse, vier Überflussrinnen vielleicht. So kommt immer Wasser heraus, kommen auch aus diesen vier Persönlichkeiten immer diese Energien, die die Vielfalt manifestieren, heraus. Und insofern ist auch die materielle Welt als eine, sagen wir mal, unendliche Welt anzusehen, als eine unbegrenzte Welt. Ja, im fünften Kanto wird das sogar gesagt, da heißt es, dass selbst Shukadev Goswami nicht die Grenzen dieser Welt finden kann. Also auch unbegrenzt, wie natürlich auch die drei Viertel. Es ist also ein bildhaftes Verständnis. Wie war dein Name nochmal?
Martin.
Martin, genau.
Ich denke, ich schenke den heiligen Namen an. Ich denke, es gibt viele Menschen so, dass sie tiefe Sachen haben, die ja zur Vergangenheit oder zum vergangenen Leben immer wieder rauskommen.
Ja.
Und die einen sehr hindern an dem Chanten. Also, ja, tausend, wenn man chanten kann, ja, die Sachen raus. Und die Fähigkeiten sollten wir uns vor allem mit tausend Sachen auch auseinandersetzen, um es zu verarbeiten zu können.
Ja, sehr gut.
Wie sollten wir da rangehen?
Wenn wir chanten, kommen aus der Vergangenheit viele Eindrücke hervor, die unsere Aufmerksamkeit stören. Wie sollen wir mit diesen Dingen, die dort zutage treten, umgehen? Nun, es hilft sehr, zwei Einstellungen helfen sehr. Zunächst einmal, wenn wir beim Chanten plötzlich diese Eindrücke sehen, auch nicht heilsame Eindrücke sehen, sollten wir nicht so besonders verwirrt sein. Das ist natürlich für eine bedingte Seele. Und so wie wir gereinigt werden, werden auch Dinge zum Vorschein gebracht. Zum Beispiel hier. Ich bin mir sicher, ich bin der Erste, der diese Stelle läutert und habe hier viel Staub entdeckt. Der Erste, der das reinigt. Schon wieder. So ist auch das Chanten wahrscheinlich das erste Mal, dass wir mit einer spirituellen Kraft ganz tief hervordringen in unser Leben. Und da kommt ganz schön was raus. Schon wieder noch was. So ist es auch. Wir sollten jetzt aber nicht total gestört werden dadurch. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Vorlesung abbrechen würde, eine schwere Beschwerde bei Guru Shakti einreichen würde über den Schmutz und völlig konsterniert abreisen würde über die Zustände hier, wäre das eine gewisse Überreaktion. So ist es auch, wenn der Geist geläutert wird. Lasst uns nicht sehr darüber, das ist die materielle Natur, die da hervorkommt und die sich verankert hat
in Restspuren oder in gewissen Spuren der Eindrücke, die oder der Erlebnisse, die wir mit ihr hatten oder in ihr hatten, in unserer Psyche. Trotzdem ist es, das ist also meine erste Einstellung, Tulya. Tulya heißt mit Gleichmut daran gehen. Die zweite Sache ist, es hilft vielleicht nicht, wenn man etwas, was permanent kommt und was sehr stark ist, immer wieder aufs Neue ignoriert. Sondern man sollte sehen, was für spirituelle Hilfsmittel es in der Tradition des Krishna-Bewusstseins gibt, um damit umzugehen. Zum Beispiel Zorn. Wenn immer wieder Zorn kommt, sollte man sehen, was kann ich tun, um meinen Zorn loszuwerden. Sehr oft, so wird es erklärt zu dem Punkt mit Zorn, liegt es daran, dass wir tiefe Anhaftungen haben, die wir noch gar nicht uns eingestanden haben. Und wenn dann etwas anders läuft, als wir es uns vorstellen, werden wir halt zornig. Oder wenn wir andere Dinge haben, sollten wir versuchen, spezifisch auch vorzugehen, die immer wieder kommen. Also Gleichmut und dann aus dieser spirituellen Sicht heraus, die wir durch diese Gleichmut gewinnen, ein, sagen wir mal, intelligentes Vorgehen gegen Dinge, die immer wieder vorkommen. Das würde ich empfehlen. Hare Krishna. Es gibt beide Dinge in unseren Schriften. Das heißt, das Verständnis, dass diese Zustände, diese Verunreinigung durch die drei Erscheinungsweisen manifestiert werden und wir sie tolerieren können, ohne davon so allzu sehr gestört werden. Es gibt jedoch auch ganz spezifische Empfehlungen, um gegen ganz spezifische Unreinheiten vorzugehen und sie ein für alle Mal zu... ja, ist schon weniger zu bereinigen, nicht? Gut, damit sind wir an ein... gutes Ende gekommen. Ich möchte mich sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen wunderschönen Seminartag. Srila Prabhupada ki jai, Tisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.